HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Mit dem Klimawandel kann man keine Kompromisse aushandeln. Also er kommt.
Kirchendächer sind hervorragend geeignet. Der Altar steht im Osten, das heißt, eine Fläche ist immer im Süden. Das ist von Gott Vater so ausgedacht worden.
Wir stecken noch in der Phase der Verleugnung und in der Wut. Wir akzeptieren noch nicht, dass dieses Leben, mit dem wir aufgewachsen sind, dass das so nicht weitergehen wird, ob wir wollen oder nicht.
Nicht die Aktivisten sind die Extremisten, sondern diejenigen, die nicht handeln.
Der Klimawandel ist für die meisten Deutschen eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Über die Frage, was man dagegen tun kann, wird heftig und oft auch emotional gestritten. Das gilt auch für die Kirchen.
Wir sollen das Evangelium verkünden, das ist unser Ansatz. Und wir haben von Gott den Auftrag, die Schöpfung verantwortlich zu bewahren. Und diese beiden Dinge sind unsere Grundlage. Alles andere muss ich dem zuordnen.
Hans-Georg Baske ist Leiter des Umweltbüros der Evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg.
Und bisher war es ja auch so, dass wir kostenfrei die Atmosphäre als Müllablageplatz benutzen durften.
Doch das muss sich radikal ändern. Und die Berliner Protestanten schreiten voran. Als einzige unter den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern hat sie in einem Klimagesetz den Gemeinden untersagt, künftig neue fossile Heizungssysteme zu installieren, also das Aus für Gas- und Ölverbrenner. Soweit ist man in Hessen noch lange nicht. Hier gibt es weder für die evangelischen noch für die katholischen Gemeinden konkrete Vorgaben in Sachen Klimaschutz. Die Verantwortung zur Veränderung liegt bei den Gemeinden, oft bei den Pfarrern und Pfarrerinnen. Wie bei Dorothee Holzapfel. Sie ist Pfarrerin in Reichenbach-Hopfelde, einer ländlichen Gemeinde im Kirchenkreis Werra-Meißner. Dorothee Holzapfel sitzt auf der Veranda des alten Pfarrhauses.
Also als ich hierher kam, 2005, im November, da habe ich im ersten Monat, den ich hier gelebt habe, 1000 Liter Heizöl verbraucht. Dann habe ich gedacht, entweder gehe ich und suche mir eine andere Stelle oder ich bleibe und heize mit Holz. Letzteres habe ich getan.
Die umweltbewusste Pfarrerin hat sich Einzelöfen besorgt und diese mit Holz beheizt. Statt 1000 Liter im Monat verbraucht die Ölheizung nur noch 300 Liter im Jahr als Notversorgung zum Frostschutz. Dorothee Holzapfel würde auch gern ganz auf alternative Energie setzen, doch dafür fehlen die finanziellen Mittel. Die mit Gas und Öl betriebenen Heizungsanlagen sind die große ökologische Sünde der Kirchen. Auf sie entfallen bis zu 80% des kirchlichen CO2-Verbrauchs. So scheint der Weg der Berlin-Brandenburgischen Kirche, neue fossile Heizungssysteme in den Gemeinden zu verbieten, bundesweit vorbildlich.
Was hindert uns daran zu sagen, in allen Kirchen Deutschlands keine fossile Heizung mehr? Das, finde ich, ist jetzt dran.
Um von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, setzen manche Gemeinden auf Holz. Nicht nur auf einzelne Öfen, sondern auf Zentralheizungen mit Holzpellets. Nicht der beste Weg, meint der Berliner Hans-Georg Baske.
Holz ist jetzt in der Rechnung klimaneutral, aber wir müssen sagen, Holz ist viel zu wertvoll, um es zu verheizen. Wir haben ja noch andere Probleme. Also ich sage bloß mal so ein Beispiel, wenn wir aus der Braunkohleverstromung in Deutschland jetzt aussteigen, fehlt uns das, ein ganz wichtiger Rohstoff für die Bauindustrie, nämlich Gips. Der entsteht sozusagen beim Filtern der Braunkohle. Und wenn wir jetzt nicht gleichzeitig wollen, dass jetzt wieder große Naturgebiete zerstört werden, um Gips abzubauen, brauchen wir eine Alternative zum Beispiel für die vielen Millionen, Milliarden Gipsplatten, die im Innenausbau eingesetzt werden. Da bietet sich Holz an. Aber Holz geht auch nur einmal zu nutzen.
Da ist es also nicht gerade sinnvoll, es zu verheizen. Blickt man bundesweit auf die Klimaschutzpolitik der evangelischen Landeskirchen, so liegen die hessischen in einem Ranking allenfalls im Mittelfeld. Immerhin
ein wesentlicher Punkt sind die Gebäude. Und dort haben wir eine Maßnahme schon umgesetzt, nämlich sämtliche Gebäude auf Ökostrom umzustellen durch eine gemeinschaftliche Beschaffung. Inzwischen sind fast alle Verträge umgestellt.
Katrin Sauthof ist Referentin für Klimaschutz im Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Landeskirche hinkt hinter ihren Klimazielen hinterher, räumt sie ein. Eigentlich wollte die Südhessische Kirche bis 2015 ein Viertel des CO2-Verbrauchs von 2005 einsparen. Geschafft hat man lediglich 16%.
Das alte Ziel wurde nicht erreicht. Wir bemühen uns jetzt, besser zu werden.
Die Zeiten dafür stehen eigentlich gut. Nicht trotz, sondern wegen der momentanen Krisensituation, meint der TV-Journalist und EKD-Kirchenparlamentarier Arndt Henze.
Ich glaube, dass im Moment etwas passiert, was uns einen Vorgeschmack gibt für alles, was in den nächsten Jahren noch viel, viel dramatischer kommen wird. Wir kriegen im Moment alle die Botschaft, dass die Kosten für Strom und Heizung sich explosionsartig erhöhen.
Auf größere Gemeinden kommen jährliche Mehrausgaben im fünfstelligen Bereich zu.
Das ist ja in den Etats der Presbyterien nicht vorgesehen. Jetzt gibt es aber andere Gemeinden, die haben schon vor Jahren in Energieeffizienz investiert, die haben investiert in Photovoltaik und die sind von dieser Explosion der Kosten viel weniger betroffen. Und ich glaube, dass diese guten Beispiele, dass das vorausschauende Handeln von Gemeinden sich jetzt schon rechnet.
Doch der Hebel lässt sich nicht so leicht umlegen. Ein Beispiel: die oft riesigen Gotteshäuser sind im Winterhalbjahr schwer zu beheizen. Oft werden sie nur für den Sonntagmorgen erwärmt. Dann springt die Öl- oder Gasheizung in der kalten Jahreszeit meist schon 10 Stunden vorher an, damit es zu Gottesdienstbeginn wenigstens 16, 17 Grad warm wird. Zumindest in den Kirchenbänken, während der Organist auf der Empore ins Schwitzen gerät. Wärme zieht bekanntlich nach oben. Eine Alternative wäre hier eine mit Ökostrom betriebene Infrarotheizung, sagt Hans-Georg Baske.
Und das bedeutet Bankheizung, das ist ein bekanntes System. Es gibt aber inzwischen auch Weiterentwicklungen. Also man kann inzwischen auch Stühle elektrisch beheizen über Akkus. Man kann inzwischen auch Orgelspieler sozusagen mit elektrischen Strahlern beheizen. Man kann auch Chöre punktuell, auch das Taufbecken drumherum oder die Kanzel durch einen Teppich elektrisch sozusagen punktuell beheizen. Und man könnte sogar noch ganz viel weitergehen.
Viele Landeskirchen, Bistümer und Gemeinden würden gern ökologischer handeln, wissen aber oft nicht, wie sie die Umstellung auf alternative Energien finanzieren sollen. Auch hier ist die Berlin-Brandenburgische Kirche Vorreiterin. Die Protestanten setzen auf Klimaschutzfonds in jedem Kirchenkreis.
Also 25 Klimaschutzfonds werden eingerichtet. Aus diesen Fonds sollen die Kirchengemeinden für ihre Gebäude die sogenannten klimabedingten Mehrkosten bezahlt kriegen, bis zu 100%.
Hans-Georg Baske erläutert, wie diese Fonds funktionieren.
Jedes Gebäude wird erfasst mit den Energieverbrauchsdaten. Es gibt dann einen Umrechnungsfaktor, je nachdem, welcher Brennstoff da verbraucht wird, wenn es fossile Brennstoffe sind, Öl, Gas, Kohle. Dann wird das berechnet und muss pro Tonne CO2, die die Kirchengemeinde mit diesem Gebäude emittiert, 125 Euro jetzt erstmal in diesen Klimaschutzfonds einzahlen.
Das bedeutet, die Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen, die weiterhin mit Öl, Gas und Kohle heizen, zahlen ordentlich ein. Diejenigen, die auf nicht fossile Energie umstellen, werden subventioniert. Ein Modell auch für Hessen?
Es gibt im Moment Bestrebungen, das ohne Fonds zu schaffen, weil eigentlich die Idee ist, dass nachhaltiges Handeln zum Routinehandeln werden muss in der Kirche und dass man nicht mit zusätzlichen Mitteln einzelne Projekte finanziert, sondern dass die Standardentscheidung nachhaltig getroffen wird und damit auch klimafreundlich.
Sagt Katrin Sauthof, zuständig für den Klimaschutz in der Hessen-Nassauischen Kirche. Sie setzt auf ein Umdenken in den Gemeinden.
Zukünftig wird ein Großteil der Heizung über Strom laufen, also Wärmepumpen. Und da hilft es natürlich, wenn man den Strom auf dem eigenen Dach erzeugt.
Das heißt über Photovoltaikanlagen. Aber warum gibt es bislang eigentlich so wenig Photovoltaikanlagen auf Kirchendächern?
Spannende Frage, weil Kirchendächer sind hervorragend geeignet. Der Altar steht im Osten, das heißt, eine Fläche ist immer im Süden. Das ist von Gott Vater so ausgedacht worden. Also eigentlich gibt es nichts Besseres als diese großen Kirchendächer, aber natürlich Denkmalschutz.
Bei der EKHN sind 90% der Kirchen denkmalgeschützt und da hat der Denkmalschutz etwas dagegen, dass dort Solaranlagen gebaut werden. Das hat ästhetische Gründe und dass die historische Bausubstanz in der historischen Anmutung erhalten bleiben soll.
In Hessen ist dies ein kircheninterner Konflikt, denn die untere Denkmalschutzbehörde ist eine kirchliche Behörde. Katrin Sauto formuliert es diplomatisch.
Das ist sicherlich ein Spannungsfeld. Es gibt auch Landeskirchen, in denen das inzwischen anders diskutiert wird. Und wir werden sehen, wie sich das in der EKHN weiterentwickelt.
In der Vergangenheit hat der Denkmalschutz nicht nur oft verhindert, dass Solarzellen aufs Dach kommen, sondern auch, dass Gebäude klimafreundlich saniert werden konnten. Oliver Voltin ist der Klimaexperte der FEST, der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, eine Art Denkfabrik der Protestanten.
Also Denkmalschutz ist in der Tat eine große Herausforderung und galt bisher an vielen Stellen auch nicht als vereinbart, Denkmalschutz und Klimaschutz. Vermutlich wird das aber gesamtgesellschaftlich und auch politisch in den nächsten Jahren auch nochmal eine andere Herangehensweise brauchen. Was nützt der Denkmalschutz dem historischen Gebäude, wenn durch die Folgen des Klimawandels das Gebäude dann auf einmal aus anderen Gründen gefährdet ist?
Der katholische Priester Norbert Becker hat den Song Fridays for Future komponiert als Hommage an die Klimaschutzbewegung. Doch jenseits dieser musikalischen Unterstützung scheint das Thema Klimaschutz in den meisten katholischen Bistümern keine große Rolle zu spielen. Zwar hat sich das Erzbistum Freiburg so weit wie keine andere kirchliche Institution aus dem Fenster gelehnt und angekündigt, schon bis 2030 treibhausgasneutral zu sein. Allerdings weiß auch Weihbischof Peter Birkhofer, wie schwierig das wird, da man möglichst alle Pfarreien mitnehmen müsse.
Unser Anliegen, dass wir Anreize schaffen. Und dann, wenn wir sagen, die erneuerbare Energie, die wird von uns mit unterstützt, wenn ihr euch darauf einlasst, andere Heizsysteme einzubauen. Nicht sanktionieren, nicht durchregieren, sondern Bewusstsein schaffen und mit auf den Weg nehmen, sodass wir tatsächlich eine gute Zukunft gemeinsam gehen können.
Doch immer lauter wird die Kritik, das Erzbistum habe etwas vorschnell die Klimaneutralität bis 2030 ausgerufen, ohne den Weg dorthin zu konkretisieren.
Ob die Jahreszahl eingehalten werden kann, das ist vielleicht Lesen in der Kristallkugel.
Räumt auch Weihbischof Peter Birkhofer ein.
Wir verfolgen nach wie vor 2030 und lassen uns auch nicht entmutigen. Und sollte es vielleicht später erst sein, auch dann, glaube ich, sind wir immer noch auf einem guten Weg, wenn wir 31 dann soweit sind.
Dabei hatte Papst Franziskus den Katholikinnen und Katholiken eine Steilvorlage geliefert.
Invito ad accompagnare questo avvenimento con una rinnovata attenzione.
2015 veröffentlichte der Papst das Lehrschreiben Laudato Si, eine Enzyklika, die sich schwerpunktmäßig mit dem Umwelt- und Klimaschutz befasst. Darin fordert das katholische Oberhaupt unter anderem, den Ausstoß an Treibhausgas drastisch zu reduzieren und aus der Verbrennung fossiler Energieträger auszusteigen.
Sagen wir mal so, die Enzyklika Laudato Si ist ein wirklich gutes Papier, was viele Fragen nicht nur innerkirchlich, sondern auch in den politischen Raum hineinbringt.
Lobt Wolfgang Plehn vom Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin. Allerdings,
ich habe schon ein Stück weit den Eindruck, dass Laudato Si von allen begeistert aufgenommen wurde und dann doch relativ schnell in einer Schublade gelandet ist, weil es unbequem ist.
Wenig Verständnis für das fehlende Engagement der Bistümer hat Claudia Schwegmann. Die katholische Theologin und Politologin engagiert sich bei den Christians for Future. Diese Christinnen und Christen gehören zur Fridays for Future Bewegung und setzen sich innerhalb der Kirchen für den Klimaschutz ein. Claudia Schwiegmann lobt zwar Laudato Si und einige Absichtserklärungen von Bischöfen.
Aber es ist einfach längst nicht da, wo es sein müsste. Und die Gründe dafür sind einerseits, dass die Wahrnehmung der Dringlichkeit einfach noch nicht da ist. Dass nicht verstanden wird, intellektuell schon, klar, natürlich haben wir Klimawandel und es ist schlimm und wir müssen was tun. Aber wirklich diese Dringlichkeit zu sehen und den großen Handlungsdruck wirklich auch zu spüren. Ich glaube, das fehlt bei vielen Menschen an entscheidenden Stellen in den Kirchen. Und der zweite Grund ist natürlich, dass es eben auch teilweise Ressourcen erfordert und teilweise Ressourcen in einigen Bereichen, in anderen Bereichen kann man durchaus was machen, auch ohne zusätzliche finanziellen Ressourcen beispielsweise. Und darüber hinaus zucken wir selber mit den Schultern und verstehen es nicht so ganz, dass die offiziellen Stellungnahmen da sind und es wird klar benannt, was die Herausforderung ist und trotzdem passiert nicht mehr.
Vielleicht hat die katholische Kirche auch zu viele Baustellen. Die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt, der Priestermangel, der Mitgliederschwund, der Reformprozess. Anfragen des Hessischen Rundfunks an die Bistümer in Limburg und Fulda nach den kirchlichen Klimaschutzkonzepten blieben trotz wiederholter Nachfrage unbeantwortet. Einer der in Sachen Klimaschutz engagiertesten Pfarrer in Deutschland ist Thomas Zeitler. Manche bezeichnen ihn als kirchlichen Klimarebellen, weil der Nürnberger Theologe sich bei den Klimaaktivisten von Extinction Rebellion engagiert. Er verweist im Zusammenhang mit dem kirchlichen Kampf gegen den Klimawandel auf die theologische Lehre vom dreifachen Amt Christi, das die Kirche wahrnehmen müsse. Das prophetische, das priesterliche und das königliche Amt.
Ein prophetisches Amt wäre tatsächlich, dass Kirche auch mit zu den Warnern und Mahnern wird. Also dass sie wirklich auch öffentlich Klimanotstandserklärung abgibt und sagt, wir müssen uns alle darauf einstellen, dass wir unseren Lebensstil, wie wir ihn bisher gepflegt haben, radikal ändern müssen, dass wir eine Umkehrbewegung brauchen.
Allerdings würden gerade nicht die Kirchen mit einer prophetischen Stimme auftreten, sondern eher die Klimaaktivistinnen und Aktivisten.
Da liegt momentan eigentlich die prophetische Stimme in der Gesellschaft, nämlich durchaus bei denen, die sagen, wir müssen in der Radikalität an das Thema ran, wie sie in der breiten Gesellschaft noch nicht angekommen ist.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Die Kirche habe oft Angst vor der klaren Auseinandersetzung, wie sie beispielsweise Fridays for Future oder Extinction Rebellion propagiere, beklagt Klimapfarrer Zeitler. Extinction Rebellion, die Rebellion gegen das Aussterben, ist eine Umweltbewegung, die in ihrem Kampf gegen den Klimawandel unter anderem auch auf den zivilen Ungehorsam setzt.
Für mich war das schon auch eine bisschen frustrierende Erfahrung, als ich begonnen habe mit Extinction Rebellion, mich als Pfarrer da zu engagieren, waren die ersten Reaktionen dann schon, dass eben plötzlich bei uns der Weltanschauungsbeauftragte anruft und sagt, bist du dir klar, wo du dich da bewegst, in welchen Formen, und ziviler Ungehorsam ist doch auch problematisch. Meine Regionalbischöfin hat sehr lange mit mir darüber gesprochen und dann gesagt, ziviler Ungehorsam läuft aber auf ihre private Kappe, da stehen wir nicht hinter ihnen.
Thomas Zeitler nennt neben dem prophetischen Amt der Christinnen und Christen als zweites das priesterliche und seelsorgerliche Amt.
Das heißt, zu versöhnen, zu trösten, Menschen zusammenzuführen, also eher das Schmiermittel in der Gesellschaft zu sein und diakonische Unterstützer, das wird es auch brauchen, weil die Menschen werden in einem ganz anderen Maß als jetzt noch Angst bekommen vor dem Klimawandel und der wird zu Verwerfungen führen, zu Spaltungen, zu Konkurrenzen, zu Fremdenfeindlichkeit, zu Verschiebungen nach rechts, also eine Gesellschaft zu formieren, die miteinander dieses Problem angeht und auch einen Optimismus hat, dass es bewältigen kann.
Das wünscht sich auch die nordhessische Pfarrerin Dorothee Holzapfel. Sie vergleicht die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel mit einem Trauerprozess.
Da gibt es diese typischen Phasen, die unter anderem darin bestehen, dass beim Tod eines Menschen es oft am Anfang so eine Phase von Nicht-Wahrhaben wollen und Verleugnen. Und dann kommt eine Phase der Wut und Ablehnung. Und irgendwann kommt das Akzeptieren und sogar das Einwilligen. Und dann erst kann man adäquat mit einer neuen Situation umgehen. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich in Bezug auf die Klimaveränderung in einem solchen Trauerprozess drinstecken, der noch gar nicht richtig angefangen hat. Das heißt, wir stecken noch in der Phase der Verleugnung und in der Wut. Wir akzeptieren noch nicht, dass dieses Leben, mit dem wir aufgewachsen sind, dass das so nicht weitergehen wird, ob wir wollen oder nicht. Wir stecken in dieser Veränderung. Wenn wir da jetzt noch viele Jahre mit Verleugnung und Wut verbringen, dann wird die Sache nur schlimmer. Es geht darum zu realisieren, dass die Klimaveränderung stattfindet, dass wir aktiv an dieser Klimaveränderung beteiligt sind und dass wir jetzt noch Handlungsspielraum haben.
Als dritte Aufgabe nennt Thomas Zeidler das sogenannte königliche Amt, das nach innen in die Kirche wirkt.
Das ist sicher der Bereich, wo es darum geht, als Institution selber möglichst schnell klimaneutral zu werden. Da hat sich wirklich was getan jetzt in den letzten Monaten, muss man sagen. Dann hat Kirche auch eine Vorbildfunktion und zeigt, da wo wir gestalten, machen wir diese Umstrukturierung auch bei uns selber schon.
Die kleinen Schritte vor Ort geht Pfarrerin Dorothee Holzapfel in ihrer nordhessischen Gemeinde.
Wir starten gerade ein Experiment mit einem ARE 345. Das ist ein Lastenmofa. Das ist ein dreirädriges Fahrzeug, läuft elektrisch, ist finanziert durch Werbung und soll von möglichst vielen Gemeindegliedern genutzt werden, um möglichst oft das Auto stehen lassen zu können.
Die Hoffnung der Pfarrerin, vielleicht verzichtet mancher Haushalt auf das Zweit- oder Drittauto. Jeder und jede könne das Lastenmoped nutzen.
Für Fahrten nach Hessisch-Lichtenau, innerhalb des Dorfes, auch einen niedrigschwelligen Einstieg in Elektromobilität, dass man halt überlegt, brauche ich für die 4 Kilometer nach Hessisch-Lichtenau wirklich mein Auto oder nehme ich mal das Dingelchen?
Thomas Zeidler geht es nicht nur um Klimaaktivismus, sondern auch um eine theologische Reflexion seiner Kirche.
Wir wissen, also eine Entschuldungstheologie, die wir gerne haben, auch gerade als Protestanten, die sagt, weil wir nicht perfekt sind, hoffen wir auf die Gnade und im jüngsten Gericht wird uns das dann vielleicht dann doch nicht angerechnet. Die Weltsituation sieht dann schon anders aus, dass wir die guten Werke wirklich brauchen, die da heißen, wir müssen runter vom CO2-Ausstoß, wir müssen runter von der Vernichtung von Lebensräumen für sehr viele Tierarten. Das sind einfach objektive Forderungen. Wenn wir die nicht einhalten, kommen wir an die Punkte, wo es in Richtung Katastrophe geht.
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Ich glaube, es geht tatsächlich an viele Grundfragen in unserem theologischen System. Und eine ist sicherlich die Frage von Schöpfung und Erhaltung. Also wir haben bei uns ja immer noch die Vorstellung, der Noah-Bund, also das Versprechen nach der Sintflut, dass die Welt nicht untergehen wird.
Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Das Versprechen nach der Sintflut, dass die Welt nicht untergehen wird, würde uns garantieren, dass diese Katastrophe ausbleiben könnte. Also das höre ich zum Teil theologisch. Das ist nicht richtig. Unsere Handlungsmöglichkeiten als Menschen sind so gewachsen, dass wir diese Welt von unserer Seite her zerstören können, so sehr die Zusage Gottes da stehen mag. Die Erhaltung ist in Frage gestellt. Da rutscht was weg an Urvertrauen.
Bewahrung der Schöpfung oder nach mir die Sintflut. Für die Katholikin Claudia Schwegmann von der Umweltbewegung Christians for Future ist das keine Frage.
Wir haben wenige Jahre, um massive globale Katastrophen zu vermeiden. Und ja, es ist ganz leicht, das als Alarmismus abzutun, aber die Fakten sprechen eine klare Sprache. Und auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat auch betont, nicht die Aktivisten sind die Extremisten, sondern diejenigen, die nicht handeln. Also von daher sehe ich auch in der Kirche einen ganz großen Handlungsbedarf, endlich auf diese katastrophale Bedrohung zu reagieren in einem Ausmaß, das wir noch nicht gesehen haben. Also wirklich eine neue Qualität des Engagements zu finden.
Deshalb müssten sich die Kirchen in dem Kampf gegen den Klimawandel eindeutiger positionieren, fordert Schwegmann. Das sieht auch der Klimarebell Pfarrer Thomas Zeitler so.
Mit dem Klimawandel kann man keine Kompromisse aushandeln. Also er kommt, und diese Wahrheit auch unter das Volk zu bringen, das ist eine unangenehme Sache. Und Kirche als eine Kraft der Gesellschaft, auf die man durchaus noch hört, das könnten wir in die Waagschale werfen und das auch tatsächlich kommunizieren.